Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon. Herzlich willkommen zu den Wirtschaftsthemen des Abends. Karstadt Kaufhof schließt Filialen. Das gehört dazu. Mehr gleich dazu. Mehr auch zur Bahn, die darüber berät, ob sie klarkommt mit den Hilfen des Bundes. Zum Start aber, wie es erwartet worden war, die Corona-Pandemie schickt die Wirtschaft in Deutschland in die Rezession. Theo Gerst zu den Daten des Statistischen Bundesamtes und den Interpretationen.
Die letzten beiden Wochen im März haben gereicht, um Deutschlands Wirtschaft in den Abschwung zu stürzen. Der am 16. März verhängte Lockdown hat die Bilanz des gesamten ersten Quartals, das im Januar und Februar noch normal angelaufen war, verhagelt. Um 2,2% ist Deutschlands Wirtschaft geschrumpft. Daran endete auch die ein oder andere Corona-bedingte Sonderkonjunktur nichts. Hamsterkäufe trieben etwa die Produktion von Nudeln mit plus 72% im März auf ein Allzeithoch. Es wurden auch 31% mehr Toilettenpapier produziert oder 89% mehr Desinfektionsmittel. Das aber machte Einbrüche bei den übrigen Konsumgütern, beim Export, in der Autoindustrie, im Hotel- und Gaststättengewerbe nicht wett. Am Ende blieb die Gesamtbilanz negativ, so Albert Bragmann vom Statistischen Bundesamt.
Diese minus 2,2% war der mit Abstand stärkste Rückgang seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009 und der zweitstärkste Rückgang seit der deutschen Vereinigung.
Nur auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im ersten Quartal 2009 war der Konjunktureinbruch mit minus 4,7% noch schärfer. Dieser Negativrekord wird mit Sicherheit im derzeit laufenden zweiten Quartal übertroffen. Denn wenn nur zwei Wochen im März ausreichten, um im ganzen Quartal bei minus 2,2% zu enden, dann wird ein Stillstand von 6 bis 8 Wochen seit Anfang April dafür sorgen, dass der Einbruch im zweiten Quartal zweistellig wird. Darauf deuten alle Fremdprognosen hin, die auch beim Statistischen Bundesamt verfolgt werden.
Die Prognosen, Sie werden sie wahrscheinlich kennen, liegen etwa rund um minus 10%.
Gedeckt ist diese Aussage auch durch eigene Erkenntnisse der Statistiker. Ihre Wunderwaffe bei der Messung der Konjunktur ist der Maut-Index, mit dem die Fahrleistung von Lkw mit Industrieprodukten gemessen wird. Dieser Index hinkt der Wirklichkeit nur um 5 bis 9 Tage hinterher. In der Welt der Statistiker ist das fast Echtzeit. Seit Anfang April steht nun dieser Maut-Index zuverlässig im zweistelligen Minusbereich, zuletzt mit leichter Tendenz nach oben. Das deckt sich mit der Einschätzung von Carsten Bjeski, dem Chefvolkswirt von ING DiBa.
Das Positive ist, dass wir jetzt auch schon sehen, dass ja die Aktivitäten im Mai wieder leicht anziehen. Das heißt dann auch, dass wir im dritten Quartal wieder einen deutlichen Anstieg sehen sollten der Wirtschaftsleistung. Und danach hängt dann wirklich viel davon ab, wie viele Unternehmen überlebt haben, wie viele Leute arbeitslos geworden sind und wie groß wirklich dieser permanente Schaden ist. Den kann man aktuell noch nicht beziffern.
Immerhin, Deutschland kommt besser durch die Krise als andere Länder. In Frankreich sank die Wirtschaftsleistung um 5,8%, in Spanien um 5,2% und in Italien um 4,7%. Spiegelbild der Corona-Krise ist auch die Preisentwicklung. Engpässe in der Produktion oder beim Transport verteuerten beispielsweise Zitrusfrüchte aus Italien und Spanien um 20%, Paprikaschoten sogar um über 30%. Fitnessgeräte für zu Hause verteuerten sich um knapp 20%. Trost für gebeutelte Verbraucher spendeten dagegen die Preise für Benzin und Diesel. Das Tanken war im April um über 15% billiger als vor einem Jahr. Und auch Toilettenpapier mit plus 1% nur unwesentlich teurer, trotz der Hamsterkäufe.
Theo Gers war das. Es gibt die Erwartung, dass die Pandemie so lange auf Wirtschaft und Gesellschaft lastet, bis ein Impfstoff gegen SARS-CoV-2 gefunden ist. Unternehmen, Forschungsverbünde, staatliche Einrichtungen arbeiten weltweit unter Hochdruck daran, einen Impfstoff zu finden. Verschiedene Ansätze stehen dabei in Konkurrenz zueinander. Aber wie geht es weiter, wenn einer oder mehrere Impfstoffversionen gefunden sind? Die französische Firma Sanofi, in der der frühere deutsche Höchstkonzern steckt, hat Kritik auf sich gezogen mit der Ankündigung, im Fall eines möglichen Impfstoffs zuerst die USA beliefern zu wollen. Inzwischen ist der Pharmakonzern wieder zurückgerudert, fordert aber sehr vehement ein, dass zur Förderung der Impfstoffentwicklung Gelder fließen müssen. Gelder an hochprofitable Konzerne, die im Erfolgsfall ohne dies eine Lizenz zum Geldverdienen haben. Zur Strategie der Pharmakonzerne, zur Frage, wer liegt wo im Impfstoffrennen, Mischa Erhardt.
Die Summen, die es offenbar braucht, um einen Impfstoff gegen das Coronavirus herzustellen, sind enorm. Für ein Sonderprogramm hat die Bundesregierung 750 Millionen Euro eingeplant. Es soll breiter angelegte Tests und Studien ermöglichen und Produktionskapazitäten sichern.
Ja, es ist extrem aufwendig und kompliziert, einen Impfstoff zu entwickeln. Meistens dauert das Minimum 4 bis 5 Jahre, bis er wirklich breit eingesetzt werden kann.
Sagt Ilona Kickbusch. Sie ist Professorin für Politikwissenschaften und berät Regierungen und Institutionen wie die Weltgesundheitsorganisation. Der Druck, den Entwicklungszeitraum in diesem Fall möglichst auf einen Bruchteil zu reduzieren, macht das Vorhaben umso teurer. Daher sehen viele Beobachter eine Zusammenarbeit und Finanzierung von staatlichen Akteuren und Unternehmen als notwendig an. Rund 100 vielversprechende Forschungsprojekte gibt es für einen Corona-Impfstoff weltweit. Oft sind das wiederum Kooperationen zwischen vergleichsweise kleinen und spezialisierten Biotech-Firmen und Großkonzernen wie GlaxoSmithKline, Pfizer, dem amerikanischen Merck-Konzern und Sanofi. Auch die Europäische Union will Erforschung und Produktion möglicher Impfstoffe vorantreiben. So hat die EU-Kommission Staaten auf der ganzen Welt zusammengetrommelt und Zusagen über 7 Milliarden Euro als Anschubfinanzierung bekommen. Entstehen könnte daraus eine internationale Beschaffungsorganisation für Impfstoffe und Medikamente. Denn einige Beobachter befürchten, dass Pharmafirmen möglicherweise die Verteilung eines Impfstoffs mit dem Preis regeln möchten, kurz, dass besser zahlende Staaten oder Regionen zuerst an die Reihe kommen, ärmere dagegen erst später.
Befürchtungen haben wir alle, ganz klar. Man hat natürlich auch ein bisschen Hoffnung, weil wir Erfahrungen mit HIV-Medikamenten haben. Da war ja auch zuerst eine solche Situation, dass diese Medikamente nicht für die armen Länder verfügbar waren. Dann sind neue Preisvereinbarungen, Kaufvereinbarungen und Verteilvereinbarungen getroffen worden. Und die Preise sind signifikant heruntergegangen.
Eine wichtige Rolle könnte auch die Impfallianz Gavi spielen. Die Non-Profit-Organisation hat ihren Sitz in Genf und treibt den Zugang zu Impfungen vor allem für Kinder in Entwicklungsländern voran. Finanziert wird Gavi von Regierungen und überstaatlichen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation oder dem UNO-Kinderhilfswerk UNICEF, aber auch von Pharmafirmen. Das wiederum sorgt auch für Kritik. Seth Berkley, Geschäftsführer von Gavi, sieht darin aber eher einen Vorteil.
Gemeinsam können wir mehr erreichen als jede Institution für sich allein. Es ist entscheidend, dass wir mit den Pharmaunternehmen zusammenarbeiten. Weil wir Impfstoffe für etwa 60% der Weltbevölkerung kaufen, ist Gavi in der Lage, viel bessere Preise auszuhandeln als jede Regierung einzeln.
Doch sind Preisfragen noch Zukunftsfantasien? Denn mit einem möglichen Impfstoff rechnen die meisten Beobachter nicht vor Mitte nächsten Jahres. Und dann stellt sich auch noch das Problem einer massenhaften Produktion eines solchen Mittels. Hier greift die amerikanische Regierung bereits jetzt Firmen unter die Arme. Die USA gehen auf der Suche nach einem Corona-Impfstoff eigene Wege und halten sich bisher aus internationalen Allianzen heraus. Und die biomedizinische Behörde BARDA verpflichtet Unternehmen in den USA, auch dort zu produzieren. Die Äußerung von Sanofi, einen möglichen Impfstoff zuerst den USA zur Verfügung zu stellen, hat auch hier ihren Hintergrund. Sanofi hat nun aber klargestellt, dass der Konzern ein solches Mittel in allen Regionen der Welt gleichzeitig anbieten würde. Ein möglicher Deal könnte also so aussehen, dass durch die öffentlichen Hilfen und Finanzierungen auch gesichert wird, dass ein Impfstoff dann halbwegs gerecht global auch verteilt wird. Klar ist aber schon jetzt, wer den Durchbruch schafft, dem winken Milliardeneinnahmen. Auch deswegen halten Experten wie Ilona Kickbusch es für notwendig, für öffentlich-private Partnerschaften genau solche Bedingungen auszuhandeln und festzuschreiben.
Mischa Erhardt war das. Die Corona-Krise hat der Bahn erhebliche Umsatzausfälle beschert. Der Bund will helfen, unklar ist aber noch, ob das reicht. Der Aufsichtsrat der Bahn hat sich heute mit der Lage beschäftigt. Dieter Nürnberger, über welche Summen wird denn da geredet?
Frau Becker, noch sind natürlich diese vorläufigen Zahlen, die da heute im Aufsichtsrat diskutiert werden, noch nicht endgültig. Die Corona-Bilanz ist bei der Bahn noch nicht geschrieben. Aber die Experten, die Haushaltspolitiker des Bundes sehen eine Finanzierungslücke von 11 bis 13,5 Milliarden Euro bis zum Jahr 2024. Das Geschäft ist natürlich eingebrochen, das ist klar. Die Bahn hat ihr Angebot aufrechterhalten, das konnte sich gar nicht rentieren. Und es gibt natürlich auch noch im Finanzgerüst des Konzerns Altlasten, wie zum Beispiel der bisher nicht vollzogene Verkauf von Arriva. Das alles kommt heute auf den Prüfstand hier im Aufsichtsrat.
Nun gibt es ja schon ein Konzept der Politik, diesen gemeinsamen Entwurf aus dem Verkehrs- und dem Finanzministerium, um der Bahn zu helfen. Wie wird das gesehen?
Da geht es zum einen um eine Eigenkapitalerhöhung von etwa 7 Milliarden Euro. Es geht auch um neue Schulden, die der bundeseigene Konzern aufnehmen müsste. Bislang haben die Haushaltspolitiker des Bundestages ja hier auf 25 Milliarden Euro festgezurrt. Diese Grenze dürfte auf jeden Fall gerissen werden. Genannt werden aber auch Einsparungen beim Personal und auch bei den Sachausgaben. Und es gibt zudem einen Vorschlag, dass die Führungsebene des Konzerns auf Boni verzichten sollte künftig, und dieser Posten, der dürfte dann wahrscheinlich auch zu den relativ unumstrittenen Maßnahmen gehören.
Ist das denn eine Geldsumme? Sind das Maßnahmen, die reichen werden?
Nun alles zusammen, also Eigenkapitalspritze, Neuverschuldung und Einsparungen. Da käme man so ungefähr auf diese bisher absehbare Lücke. Aber es gibt natürlich hinsichtlich der Zahlen noch viele Fragezeichen. Inwieweit kann die Bahn in Zukunft ihre Fahrgastzahlen wieder aufschließen, sozusagen, also das Niveau von der Vor-Corona-Zeit erreichen. Und einige Abgeordnete wollen zudem noch mehr Details. Die FDP im Deutschen Bundestag fordert beispielsweise eine Art Sonderbericht des Bundesrechnungshofes. Mhm. Hintergrund ist hier, dass es auch Mutmaßungen gibt, der Konzern verstecke in den derzeitigen Corona-Berechnungen auch noch einige Altlasten. Also die Diskussion geht weiter.
Dieter Nürnberger, der Bahnexperte des Deutschlandfunks, war das. Vielen Dank. Wir haben zu Beginn der Sendung berichtet über die ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie, wie sie sich zum Beispiel in den Daten des Statistischen Bundesamtes niederschlägt. Folgen, die sich noch längst nicht absehen lassen, hat die Pandemie aber in den armen Staaten der Welt. Darauf haben heute Terre des Hommes und die Welthungerhilfe aufmerksam gemacht und besonders die Lage der Kinder als dramatisch bezeichnet. Elena Griepentrog berichtet.
Derzeit gingen rund 1,3 Milliarden Kinder nicht zur Schule. Damit litten sie auch vermehrt an Hunger, so Birte Kötter, Vorstandssprecherin von Terre des Hommes.
In vielen Ländern kriegen die Kinder in der Schule Schulspeisung und das ist oft die einzige Mahlzeit am Tag. Und wenn die dann wegfällt, haben die Kinder natürlich überhaupt keine Versorgung, zumal die Eltern oft zu Hause bleiben müssen und kein Einkommen mehr haben und dann wird es schwierig, ihre Kinder zu versorgen.
Zwar gäbe es Programme zur Lebensmittelverteilung, die deckten allerdings bei weitem nicht den Bedarf. Durch die Ausgangssperren gäbe es verstärkt häusliche Gewalt und sexuellen Missbrauch, während die medizinische Versorgung von Kindern noch unzureichender sei als sonst. Impfprogramme beispielsweise sind derzeit häufig ausgesetzt. Insbesondere Mädchen könnten langfristig zu Bildungsverliererinnen werden, etwa wenn selbst kleine Kinder jetzt arbeiten müssen.
Wir befürchten auch, dass Kinderehen wieder zunehmen, dass die Kinder verheiratet werden, damit sie nicht mehr den Eltern auf der Tasche liegen. Und ob sie dann danach wieder zur Schule gehen können, ist dann fraglich.
Der Kompass 2020, eine Art Monitoring über die tatsächliche Wirkung der deutschen Entwicklungspolitik, hält fest, die Rechte von Kindern sind institutionell kaum verankert. Und dies, obwohl gerade in Entwicklungsländern rund die Hälfte der Bevölkerung minderjährig ist. Die Ausgaben Deutschlands zur Entwicklungszusammenarbeit seien insgesamt seit 2016 auf 0,61% des Bruttonationaleinkommens leicht zurückgegangen, so Matthias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe. Sie liegen damit unter dem Ziel von 0,7%, auf das sich die Industrieländer 2015 verpflichtet haben.
Unsere Forderung ist vor allen Dingen, dass dieses 0,7% Ziel wirklich eingehalten wird. Zweitens, die Aufwüchse, die wir gesehen haben in den letzten Jahren, gerade im Bereich der Hungerbekämpfung, der ländlichen Entwicklung in Entwicklungsländern, dass das beibehalten wird, damit wir die Erfolge, die es ja durchaus gibt in der Entwicklungszusammenarbeit, dass wir die jetzt nicht verlieren.
Trotz der leicht gesunkenen Ausgaben ist Deutschland nach den USA weltweit das zweitwichtigste Geberland.
Der Bericht von Elena Griebentrog. Im kommenden Monat endet die Frist, bis zu der Großbritannien und die EU beschließen können, dass sie sich nach dem Vollzug des Brexits nach dem Jahresende doch noch einmal mehr Zeit lassen können, um ein Abkommen auszuhandeln. Dass London von dieser Möglichkeit Gebrauch machen würde, galt immer als unwahrscheinlich. Als ebenso unwahrscheinlich galt, dass es bis Jahresende gelingen könnte, eine Vertragsgrundlage für die Nach-Brexit-Ära zu finden. Und wie sich jetzt zeigt, die Gespräche treten tatsächlich auf der Stelle. Der EU-Brexit-Verhandler hat eine Zwischenbilanz gezogen, Stefan Überbach dazu.
Michel Barnier redet nicht lange drum herum. Ja, sagt der EU-Chefunterhändler bei den Brexit-Gesprächen, ja, es gibt zwar hier und da ein paar nützliche Klarstellungen, aber das sind nur bescheidene Fortschritte, denn bei den wirklich wichtigen und schwierigen Themen geht nach wie vor nichts voran.
À l'exception de ces quelques ouvertures modestes, aucun progrès n'a été possible sur les autres sujets les plus difficiles.
Seit Montag hatten die Brexit-Teams per Videokonferenz diskutiert. 250 Leute für jede Seite, aufgeteilt in 11 Arbeitsgruppen. Aber auch nach der dritten Verhandlungswoche ist kein Durchbruch in Sicht. Was nach Ansicht von Michel Barnier vor allem an den Briten liegt, die über gemeinsame Standards in Sachen Umwelt, Soziales oder staatliche Beihilfen gar nicht erst reden wollen, obwohl das im Austrittsvertrag fest vereinbart ist. Großbritannien sieht sich dadurch aber in seinen Souveränitätsrechten verletzt. Für die EU dagegen steht fest, ohne faire Spielregeln wird es kein Freihandelsabkommen geben, weil man eben das Beste aus beiden Welten nicht haben kann.
You cannot have the best of both worlds.
Es hakt fast überall. Bei der künftigen Zusammenarbeit von Polizei und Justiz, beim Schutz der Bürgerrechte, beim Kampf gegen die Geldwäsche oder beim Thema Datensicherheit. Außerdem wartet die EU noch immer auf konkrete Vorschläge aus London zu den Fischfangrechten in britischen Gewässern. Offen ist auch, wie die Regierung von Boris Johnson das Nordirland-Problem lösen will, etwa was die Warenkontrollen zwischen der irischen und der britischen Insel angeht. Wir werden, sagt Michel Barnier, unsere europäischen Werte ganz sicher nicht zugunsten der britischen Wirtschaft verhökern. Heißt im Klartext, London sollte sich keine falschen Hoffnungen auf eventuelle Zugeständnisse machen.
Nous n'allons pas marchander nos valeurs européennes au bénéfice de l'économie.
Die Zeit wird immer knapper. Die Übergangsfrist läuft am 31. Dezember ab. Solange bleibt Großbritannien im europäischen Binnenmarkt und in der Zollunion mit allen Rechten und Pflichten. Sollte bis dahin aber kein Handelsabkommen stehen, droht ein harter Bruch mit Zöllen, Importquoten und strikten Kontrollen. Für die deutsche Wirtschaft ist das ein Schreckensszenario. Ein Ausstieg der Briten ohne Abkommen würde laut Bundesverband der deutschen Industrie aus einer sowieso schon schwierigen Situation eine katastrophale machen. Eine Verlängerung der Gespräche ist zwar theoretisch möglich, sie müsste aber bis spätestens 30. Juni gemeinsam vereinbart sein. London schließt das allerdings kategorisch aus. Und trotzdem, Michel Barnier hält eine Einigung noch immer für möglich. Den Brexit nennt er schließlich schon lange eine Schule der Geduld.
Brexit is a school of patience, and it still is.
In Brüssel sehen einige die Lage ohnehin eher gelassen. Nach Einschätzung eines hohen EU-Diplomaten haben die wirklichen Verhandlungen nämlich noch gar nicht angefangen. Und erst im Spätsommer werde man sehen, ob Boris Johnson wirklich ein Abkommen will.
Der Bericht von Stefan Überbach. Karstadt Kaufhof plant offenbar fast jedes zweite Haus zu schließen. Der Konzern befindet sich derzeit in einem sogenannten Schutzschirmverfahren und muss wegen Corona-bedingter Schließungen hohe Umsatzeinbußen verkraften. Denise Friese berichtet.
Massiver Stellenabbau und Filialschließungen kommen auf die Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof zu. 80 der 174 Filialen sollen geschlossen und in den übrigen Häusern weitere Stellen gestrichen werden. Das berichtet Reuters unter Berufung auf Insider. In einem Brief an die Mitarbeiter schreibt der Gesamtbetriebsrat, die vorgesehenen Maßnahmen seien an Grausamkeiten kaum zu überbieten. Man wolle um jeden Arbeitsplatz und jede Filiale kämpfen. Auch die Gewerkschaft Verdi hat die angekündigten Maßnahmen der Insolvenzverwaltung bei Galeria Karstadt Kaufhof bereits kritisiert und als brutal bezeichnet. Es habe den Anschein, als würde die Unternehmensleitung die Corona-Krise für einen Kahlschlag missbrauchen, heißt es. Bereits seit Jahren sind die Warenhäuser in den roten Zahlen. Durch die Zwangsschließungen wegen der Corona-Pandemie musste Karstadt Kaufhof Anfang April eine Insolvenz mit Schutzschirm beantragen. Konkrete Beschlüsse, welche Standorte geschlossen werden, soll es noch nicht geben.
Denise Friese war das. Trotz Corona soll es ja dazu kommen, dass das immer wieder verschobene Öffnungsdatum für den neuen Berliner Hauptstadtflughafen im Oktober nun wirklich steht. Aber die Zeit könnte kaum ungünstiger sein, denn die Corona-Krise führt ja zu einem weitgehend lahmgelegten Flugverkehr, der sich bis Herbst allenfalls erholen, aber nicht wiederherstellen wird. Vor diesem Hintergrund tagte heute der Aufsichtsrat der Berliner Flughafengesellschaften, Claudia van Laak. Was war denn im Anschluss zu hören? Wie sieht es mit der Finanzlage aus?
Da sieht es gar nicht gut aus, Frau Becker. Es gibt einen Konzernverlust im letzten Jahr, 96 Millionen Euro. Und dieser Konzernverlust, dieses Minus, ist noch weit größer als im Jahr zuvor. Da lag es bei 77 Millionen Euro. Und wohlgemerkt, wir reden ja da über die Vor-Corona-Zeit. Die Ursache dafür ist auch klar. Extrem hohe Kosten durch den Bau des BER und die hohen Altschulden. Und jetzt geht aber der Geschäftsführer Engelbert Lüttke-Daldrup davon aus, dass es mit dem Start des BER finanziell bergauf gehe. Steigende Einnahmen der BER könne eben höhere Start- und Landegebühren fordern von den Airlines. Es könnten höhere Erlöse erzielt werden durch sehr viel mehr Geschäfte und Gastronomie. Klar ist aber auch, Corona-bedingt brauchen die Berliner Flughäfen 300 Millionen Euro zusätzlich. Das Geld muss von den Gesellschaftern kommen, von den Ländern Berlin und Brandenburg sowie vom Bund. Viel zu tun für die neue Finanzchefin. Sie wurde heute auch benannt. Ihr Name wurde bekannt. Aletta von Massenbach ist das. Sie war bislang Managerin für das internationale Geschäft der Fraport AG.
Und was heißt das nun für Tegel? Wird der alte Flughafen geschlossen?
Hundertprozentig sicher ist das noch nicht, dass er frühzeitig geschlossen wird. Doch alle Beteiligten gehen davon aus. Es läuft ein Antrag bei der Verkehrsverwaltung hier in Berlin, sprich bei der oberen Luftfahrtbehörde. Stichtag ist der 1. Juni, das wäre Pfingstmontag. Und der Grund für diese vorzeitige Schließung, der liegt natürlich auch auf der Hand. Zwei unausgelastete Flughäfen haben wir im Moment in Berlin, Tegel und Schönefeld. Das ist viel zu teuer. Man muss runterkommen von den Kosten. Tegel soll eben geschlossen werden und der Flugverkehr dann konzentriert werden auf den alten Flughafen Schönefeld.
Danke an Claudia van Laak und damit zum Börsenbericht. Viktor Goitka ist der Berichterstatter. Kurz zum Anfang der Sendung zurück, Herr Goitka. Die Corona-Krise schickt die Wirtschaft auf Talfahrt. Zugleich nimmt ja aber der Lockerungskurs Fahrt auf. Nach Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern gibt es immer mehr Länder, in denen beispielsweise Restaurants geöffnet sind. Also das Leben normalisiert sich zusehends. Wie ist die Lageeinschätzung an der Börse?
Ja, das stimmt alles, was Sie sagen, Frau Becker, wobei man an der Börse vor allem auch die guten Industriedaten aus China zur Kenntnis genommen hat für den April. Das macht Anlegern Laune und lässt sie glauben, dass es nach dem Lockdown eben doch schneller wieder aufwärts geht, als sie vielleicht auch angenommen hatten. Auch die Zahlen zur deutschen Wirtschaftsleistung, die sind natürlich desaströs, aber sie waren ungefähr so im Rahmen dessen, was man sowieso erwartet hatte. Das war also keine zusätzliche kalte Dusche mehr. Und da haben zum Ende der Woche manche dann doch nochmal zugegriffen. Der DAX steigt 1,2% auf 10.465 Zähler.
Auf Wochensicht war der DAX aber doch ein Minus, oder?
Eindeutig. Montag bis Donnerstag, da haben die Pfeile für den DAX immer nach unten gezeigt. Da ist man von über 10.900 runter auf unter 10.200. Und da haben sich viele schon Sorgen gemacht, wird der DAX vielleicht wieder einstellig? Das ist zumindest nicht passiert. Aber grundsätzlich hat sich die Laune an der Börse diese Woche schon sehr eingetrübt.
Blicken wir auf die DAX-Werte, die heute besonders auffällig waren. Die VW-Aktien gehören dazu.
VW-Titel heute 4% besser. Das ist der allgemeinen Rallye an der Börse heute zu verdanken. Aber ob man bei der auch mit VWs mitfahren kann, das ist fraglich. Denn der Konzern muss einen Auslieferungsstopp für den Golf 8 erlassen. Da kann es offenbar zu Problemen mit einer eingebauten Notruffunktion kommen. Das also sicher keine guten Nachrichten für den Konzern. Aber die Anleger schauen in die Zukunft. Und da sehen sie, dass in China im April schon wieder mehr Autos verkauft worden sind als im April vor einem Jahr.
DAX-Verlierer, wo waren die?
Das war eindeutig Wirecard. Um 3 Uhr, da rauschen Wirecard-Aktien förmlich senkrecht in die Tiefe von 83 Euro auf rund 73. Viele Anleger rätseln jetzt, was war der Punkt? Man weiß es wirklich nicht. Es gab den ganzen Tag schon Gerüchte, dass ein Partner von Wirecard in Dubai dicht gemacht habe, der auch bei all diesen Bilanzmanipulationsvorwürfen im Fokus steht. Wirecard hat jetzt vor wenigen Minuten bestätigt, dass dieser Partner seine Aktivitäten, Zitat, auf andere Konzerngesellschaften innerhalb seiner Dachorganisation überträgt. Jetzt rätseln alle, was das bedeuten soll. Eines ist sicher, viele werden sich diese Kursbewegung sehr genau jetzt anschauen.
Blick noch in die zweite Reihe. Warta, der Batteriehersteller, fällt da auf.
Ja, Warta hat viel Energie, vor allem Lithium-Ionen-Zellen treiben das Geschäft. Warta-Titel heute mehr als 12% im Plus.
Und dann runden Sie das Bild ab mit Euro-Anleihen und Goldpreis.
Euro 1,0824 Dollar, die Anleihen bei minus 0,54% die Durchschnittsrendite und der Goldpreis bei 1.745 Dollar je Feinunze.
Viktor Goldka war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit gehen die Wirtschaftsthemen des Abends zu Ende. Fürs Interesse bis hierhin dankt Birgit Becker.